Die Euro 2024, die Europameisterschaft im Fußball der Männer, sie läuft, der Auftakt ist gemacht. Und zu etwas, was ja nicht nur die UEFA und der DFB, sondern sicherlich viele Menschen zu einem Sommermärchen machen wollen in den kommenden 4 Wochen. Politiker und Wirtschaftslenker, Kulturschaffende und Soziologen hoffen darauf im Verlaufe der nächsten Wochen, wie damals, anno 2006, als die WM Deutschland und die Welt zusammenrücken ließ und scheinbar alle Schwermut von uns Deutschen abfiel und wir uns alle in den Armen lagen. Jetzt, nach 18 Jahren, bitte eine Wiederholung. Um die Macht des Fußballs, kulturell, gesellschaftlich, auch um seine Grenzen geht's im RBB 24 Inforadio Forum. Darum, warum es sich lohnen könnte, diese EM 24 4 Wochen lang zu schauen. Mein Name ist Sandra Schwarte und ich heiße bei mir im Studio Gäste willkommen, die sich viel besser mit Fußball auskennen als ich und mit den Wirkungen von solchen Großereignissen. Dagrun Hinze ist bei mir, Autorin, Schriftstellerin von Essays, Lyrik, Prosa, Theaterstücken, aber eben auch Fußballkennerin, Fußballfan und mit Expertise seit vielen Jahren kommentierend bei Radio 1 vom RBB präsent. Wolfgang Mennig, ehemaliger Sportler, aber kein Fußballer, sondern Ruderer mit olympischem Gold versehen, vom Beruf Volkswirt, da Professor in Hamburg und mit Expertise in Sportökonomik, gerade was solche großen Ereignisse angeht, die uns jetzt bevorstehen. Gerd Thomas, Vorsitzender eines, na vor allem wegen seiner integrativen Kraft, oft ausgezeichneten Amateurfußballclub, dem FC Internationale in Berlin-Schöneberg, aktiv im Berliner Netzwerk für Fußball und Gesellschaft, auch als Fußballer aktiv bei den Ü60. Und direkt aus dem RBB der Sportchef Dirk Walsdorf, kommentierend in den Fußballstadien zu Hause. Und auch ganz intensiv bei der WM 2006 auf der Feldbeile schon präsent gewesen. Jetzt geht es um die Stimmung. Jetzt, Dirk, du bist ja vielleicht der, der von uns am dichtesten dran ist an diesem Fußballturnier. Mhm. Dein Eindruck, fühlt es sich schon an wie ein zweites Sommermärchen, das kommen könnte?
Ich würde sagen, wenn wir ehrlich sind, noch nicht so ganz. Man hat ja in den letzten Tagen und Wochen doch auch nochmal, gerade auch im Fernsehen, die ein oder andere Doku gesehen. Und diese Bilder, die bei mir dann auch die Emotionen nochmal geweckt haben, die waren so stark, dass ich zugeben muss, also diese Begeisterung spüre ich noch nicht. Die kann noch kommen. Ich frage mich, wie war das eigentlich so zu Turnierbeginn und vor allem unmittelbar davor, 2006, diese irre Welle. Gab es die direkt vor dem Turnier? Ist der Vergleich deswegen vielleicht noch ein kleines bisschen unfair? Oder ging es erst so richtig los mit dem Eröffnungsspiel gegen Costa Rica? Also deswegen will ich mal noch nicht mit dem Land und der Fußballkultur so hart in die Kritik gehen. Aber ich glaube, auf 2006er-Level sind wir noch nicht.
Es braucht ein erstes Tor der deutschen Mannschaft, was wir in dieser Runde jetzt noch nicht wissen. Es ist eine Aufzeichnung direkt vor dem Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft, nämlich Dagrun Hinze. Ja. Fühlt es sich schon an?
Naja, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass wir vielleicht, also ich meine, man kann es gar nicht genug verklären, dieses 2006, aber vielleicht kommen da auch ein paar romantisierende Erinnerungen ins Spiel, weil ich schon, also wenn ich mich nochmal mit der Geschichte beschäftigt habe, ist es eigentlich so, dass auch direkt vor dem Turnier 2006 die Stimmung noch nicht so super war. Das Wetter war schlecht, die wirtschaftliche Lage in Deutschland war gar nicht so rosig und außerdem hatte auch die Nationalmannschaft sehr miese Ergebnisse eingefahren und man traute denen eigentlich nicht so sonderlich viel zu. Dann gab es ein neues Trainerteam, man wusste nicht so genau, wie wird das jetzt und klar wünschen wir uns jetzt alle eigentlich die Probleme von 2006 zurück, aber ich glaube auch, es kann einfach noch auch zünden. Wetter würde helfen, attraktiver Fußball, sympathischer Fußball würde helfen. Dann kann das zumindest wirklich nochmal ein sehr schönes Turnier werden.
Was Sie beschrieben haben, die Voraussetzungen sind ja dann heute ähnlich. Ja, was
ja vielleicht Trainer noch ein bisschen zugespitzt.
Ja. Angeht. Wolfgang Mennig, das Sommermärchen 2006, das entstand ja auch durch eine damals neu erfundene Masche. Das Public Viewing, machen Sie da auch mit? Ist das was für Sie?
Ja,
oder waren
absolut.
Sie damals auch in der Fanmeile?
Ich war auch in der Fanmeile. Ich muss aber gestehen, dass ich persönlich das noch viel schöner finde, wenn man in so große Biergärten geht. Ich sag mal, ist vielleicht auch weniger riskant in vielerlei Hinsicht. Und wenn man kleine Kinder hat, hat man die besser im Griff dabei. Und ich finde die Stimmung einfach überall in der Stadt sehr schön und nicht nur im Public Viewing. Also da gibt es einfach sehr viele Orte, die mir jetzt einfallen, wo ich in den nächsten Wochen sein werde.
Also Vorfreude ist auf jeden Fall da.
Ja, und ich meine persönlich, also Gefühl ist ja für einen Sozialwissenschaftler immer ein bisschen schwierig, weil man kann es nicht so richtig messen. Klar, wir messen inzwischen auch Lebenszufriedenheit. Aber ich bin jetzt gerade, sagen wir, aus Berlin-Mitte hierher gefahren und irgendwie habe ich das Gefühl, doch, es geht so langsam los. Man sieht doch die Ersten mit Nationaltrikots oder mit verrückten Hüten, und zwar nicht nur Deutsche, sondern auch Internationals. Und das war ja natürlich auch 2006 nochmal eine Sache, die uns ja alle völlig überrascht hat, dass auf einmal so viele Autos mit Flaggen da waren, und zwar von einem Tag auf den anderen, dass die Leute geschminkt rumliefen und Hüte auf hatten und so weiter und so fort. Ich habe mich auf jeden Fall schon eingedeckt.
Und es stehen auch schon Leute an den Gleisen von der Bahn und auch von der S-Bahn und helfen Gästen offenbar beim sich weiterorientieren in der Stadt. Das habe ich auch seit langem nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Ah, die Zeichen der Europameisterschaft. Gerd Thomas, freuen sich Ihre Kicker auch?
Ja, wir haben gestern einen extra großen Fernseher installiert. Das sind die ersten Zeichen. Wir werden morgen Mittag dann einen großen Beamer aufbauen und eine Leinwand aufbauen. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass das EM-Fieber so langsam kommt. Gleichwohl muss ich sagen, dass so im Amateurfußball die ganz große Euphorie im Moment noch nicht da ist. Wenn man so sich umhört, dann sind alle doch sehr abwartend. Nun darf man auch nicht vergessen, unsere Saison ist seit letzter Woche auch erst vorbei. Da hatte man natürlich auch erstmal mit sich selbst zu tun. Und ich freue mich aber darauf, dass die Stadt, nicht nur weil der Verein bei uns FC Internationale heißt, internationaler wird, noch internationaler, als sie sowieso schon ist. Und ich hoffe, dass von diesem Flair, was dann hier nach Berlin strömt und vielleicht auch in andere deutsche Städte, auch tatsächlich ein etwas multikulturellerer Geist ausgeht, als wir ihn vielleicht bei den letzten Europawahlen gesehen haben.
Dirk Walsdorf, noch einen Kommentar dazu.
Ja, was Gerd Thomas gerade sagt, deckt sich wirklich ganz stark mit meiner persönlichen Erinnerung. Und wie gesagt, ich war ganz, ganz viele Tage auf dieser Fanmeile, hatte einen fantastischen Job. Ich wurde dafür bezahlt, jeden Tag 3 Fußballspiele in der Sonne zu gucken und einmal pro Halbzeit mich bei einem RBB-Programm zu melden und zu sagen, wie es steht und wie die Laune so ist. Und diese Fanmeilen-Impressionen, die wir alle so stark im Kopf und vielleicht auch noch im Herzen haben von damals, die sind dann ja auch diese Massenbilder vom Halbfinale, Achtelfinale, was weiß ich, wo dann eben 1 Million in Deutschland-Trikots da standen. Bei mir fast viel wertvoller am Herzen sind aber genau die Aspekte, die Gerd Thomas angesprochen hat. Die ganze Welt war, die Welt war wirklich zu Gast bei Freunden und das Gefühl, jeden Tag waren da andere und haben fröhlich, friedlich gefeiert. Und den einen Tag habe ich die Kolumbianer kennengelernt und den einen Tag die Schweden und den nächsten Tag die Engländer. Und alle waren fröhlich und haben da einen Flair und einen Spirit und eine gemeinschaftliche Atmosphäre in die Stadt gebracht, die für mich völlig einzigartig war. Und das ist natürlich auch was, was kurz vor einem Turnier noch gar nicht so entstehen kann. Die müssen erst mal kommen. Aber ich freue mich so, dass die alle kommen. Ich freue mich auf die Holländer, die irgendwie mit 100.000 in Hoppegarten campen werden und sonst was. Das sind die Momente, die, finde ich, dann wirklich ganz großartig sind.
Naja, ich glaube auch, das Besondere an 2006 war, dass sich die Deutschen eigentlich irgendwie auch in sich selbst verliebt haben, in so einer neuen Rolle als Gastgeber, oder? Also so, weil ich glaube, jetzt fußballerisch ist es ja sozusagen 2006 eher ein Anfang gesetzt gewesen, der dann über 2010 Südafrika, 2014 bis zum Titel irgendwie weiterging. Und wir rechnen, glaube ich, all diese schönen Zeiten immer auch noch mit ein in die Erinnerung an 2006. Aber dieses ozeanische Gefühl von, wir können ja nett sein, wir haben schönes Wetter und wir sind freundlich zu Menschen, die zu uns zu Besuch kommen und hier mit uns feiern wollen, das war ja wie so eine neue Selbsterfindung. Und ich glaube, das ist die Erinnerung an so ein Gefühl von, wir sind gar nicht die, vor denen man immer Angst haben muss und die ganz scheußlichen Rumpelfußball spielen und trotzdem immer gewinnen, sondern wir sind gute Gastgeber, wir sind freundlich, wir sind offen, wir zeigen diesen Menschen voller Freude unsere verschiedenen Städte und so. Das ist, glaube ich, das, was die Erinnerung daran irgendwie alle Menschen immer sofort lächeln lässt. Das sieht man auch sofort, wenn Menschen über 2006 reden, geht immer so ein großes Grinsen über das Gesicht. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun.
Auch Soziologen direkt nach der WM haben, ich zitiere mal einen, große Worte gefunden. Sie sagen, die Deutschen haben eine neue Unschuld gewonnen. Wir können mit einem neuen Gewissen unsere Position in der Welt finden, diesen Mut zu entwickeln, die Schuld, die dieses Land bei sich trug, das ist jetzt passé. Große Worte. Würden Sie das teilen, Wolfgang Mennig?
Ja, also das ist ist schwer zu sagen, weil so nein, unsere Schuld sind wir dadurch nicht losgeworden. Das glaube ich nicht. Das wäre auch schlecht, wenn wir so denken würden. Ich will noch auf einen Aspekt eingehen, der vielleicht noch fehlt bei den Begründungen, warum es so war, besonders war. Es war die Spielweise der deutschen Mannschaft. Wenn man mal zurückdeckt, dann hatten wir eigentlich eine Dekade lang vorher, hat die deutsche Nationalmannschaft immer hinten drinne gestanden, die anderen anlaufen lassen, haben so einen Konter gemacht und dann 1-0 gewonnen. Das war ein Spiel, was uns auch selber keinen Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und das war unter Jogi Löw auf einmal völlig anders. Das war offensiver, war spielerischer Fußball. Und selbst wenn wir nachher nicht Dritter geworden wären, das hat auch unglaublich zu der Stimmung beigetragen, dass wir nicht diese immer hinten drinne stehenden Spieler sind. Und da kann man nur hoffen, dass sich unsere Mannschaft auch so entwickelt. Der Fußball hat sich sowieso entwickelt in diesen Zeiten. Es wird heute anders gespielt. Insofern kann man wahrscheinlich auch mit dieser Strategie nicht mehr erfolgreich sein. Aber das war damals entscheidend.
Würden Sie das teilen, dass es sportlich war, was dieses Feuer entfacht hat hier, dass es das Sportliche war, das Fußballerische?
Herr Thomas? Ich finde erstmal schön, dass Sie sagen, unter Trainer Jogi Löw, das war ja tatsächlich der wahre Trainer hinter Klinsmann, wie wir heute wissen. Und ja, in der Tat ist es so, dass sich sicherlich die Spielweise unter Löw und Klinsmann verändert hat. Klinsmann hatte natürlich auch Entertainment-Qualitäten. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Und ich habe neulich noch irgendwas gesehen, eine Doku von Toni Schumacher und den Jacket-Kronen. Und ja, das war dann doch schon anders 2006. Ich fand auch das Motto, die Welt zu Gast bei Freunden, das finde ich im Nachhinein immer noch ganz toll, so wie Sie das eben geschildert haben. Also man war fast ein bisschen stolz auf sein Land. Das erste Mal, dass mir das passiert ist im Fußball, denn ich bin 1974 traumatisiert worden, als Erwin Kremers nicht mit zur Weltmeisterschaft durfte, mein Lieblingsspieler damals. Und ich war für die Holländer als einziger in der Familie, gebe ich zu. Und damals war ich dann tatsächlich auch mal für Deutschland auf einmal. Und ich glaube tatsächlich, dass das hat insgesamt natürlich auch was mit dem deutschen Fußball gemacht. Ich glaube auch, dass wir 2006 dann so eine Dynamik bekommen haben, wo einfach ganz, ganz viel zusammenpasste. Und die Welt zu Gast bei Freunden, das war etwas, wo ich dachte, ja, da freue ich mich jetzt wirklich, in diesem Land zu wohnen.
Es ging mir auch so. Ich würde nur noch einmal kurz auf dieses Soziologen-Zitat zurückkommen wollen, was Sie gesagt haben, also von wegen, wir haben dann eine neue Unschuld gefunden. Also ich muss sagen, ich habe das auch zur Kenntnis genommen, dass auf einmal überall Deutschlandfahnen waren und die Leute mit Deutschlandfarben geschminkt waren und so weiter. Aber tatsächlich hat mich das, auch wenn dieser Begriff vom entspannten Patriotismus die Runde machte, schon eher befremdet. Also es ist jetzt nicht so, in meiner Generation und meiner Sozialisation war es schon so, dass man immer erst noch mal einmal so kurz durchatmen musste, wenn man in dieses Fahnenmeer da guckte. So, das war zum Beispiel ein Anteil daran. Ich habe das zur Kenntnis genommen und habe auch zur Kenntnis genommen, dass das nicht auftrumpfend war, sondern dass das irgendwie freundlich war. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich es einfach nur cool und super fand, immer diese Deutschlandfarben zu sehen. Also mir war das einfacher bei den anderen Mannschaften auf jeden Fall.
Aber es war doch also aus meiner Erinnerung her wirklich unschuldiger Patriotismus. Also ich erinnere mich an ein Spiel gegen Argentinien, das habe ich im Golgatha gesehen, also auch ein toller Ort dafür. Und das ist ja im Golgatha ein Milieu, was jetzt nicht so nationalistischer Tendenzen verdächtig ist. Ne?
Der Biergarten Berlin-Kreuzberg.
Ja, und das war unglaublich, wie die da hinter der Mannschaft standen und auch dann teilweise geschminkt waren und angefeuert haben. Also das fand ich jetzt wirklich einfach eigentlich schön, dass man auch mal diese Gefühle entwickeln konnte.
Ich finde das auch einen unglaublich spannenden Punkt. Also ich bin Jahrgang 78, komme aus einem linken Elternhaus und ich weiß noch, 1987 gab es ein Länderspiel in Deutschland, in Berlin, West-Berlin damals. Mein erstes Länderspiel, 9 Jahre alt, Deutschland gegen Frankreich. Rudi Völler schießt beide Tore. Und ich habe so ganz verschämt, glaube ich, so ein kleines Deutschland-Mützchen getragen. Und es wäre mir 9 Jahre alt nie in den Sinn gekommen, sicherlich durch elterliche Prägung, eine Deutschlandfahne zu schwenken. Ich finde das im Nachhinein, tue ich mir selbst als kleiner Junge ein bisschen leid, weil das ist halt der Ausdruck des Fantums, wenn du für deine Nationalmannschaft bist. Und da war ich im Nachhinein Jürgen Klinsmann, über dessen fußballerische Führungskomponente bei dem Turnier man trefflich streiten kann. Und Gerd Thomas hat das ja eben auch schon sehr schön gesagt, dass das vielleicht nicht so viel Klinsmann und mehr Löw war. bin dem trotzdem dankbar, weil er für diese Mannschaft und für dieses ganze Projekt ein Spiritus Rector war, wie es, glaube ich, in der ganzen deutschen jüngeren Geschichte nicht so viele Leute gibt. Dieser einzelne Mann, der ja das mit einem Blickwinkel aus Amerika gemacht hat, wo man einen ganz anderen Umgang mit Patriotismus hat, der natürlich bei uns auch oft in die Befremdlichkeit dann kippt. Aber der Ansatz ist ja ganz positiv. Und der hat es geschafft, das ganze Land damit aufzuladen. Und das fand ich spannend. Und ich habe mich für alle Neunjährigen gefreut, die völlig ungehemmt im Deutschland-Trikot mit der Deutschlandfahne und Schminke im Gesicht da auf dieser Fanmeile und sonst wo rumjubeln konnten, auch wenn es trotzdem nur bedingt meine Welt ist. Und weil wenn ich auch damals immer so dachte, ist eigentlich gemein. Ne? Man sieht die Schweden und man sieht die Dänen und die sind komplett in ihren Outfits und das finden wir alle super. Und bei den Deutschen ist es manchmal so, dass du immer noch hier und da innerlich so halb eine Augenbraue hochziehst. Und da bin ich Jürgen Klinsmann dankbar, dass er das sehr verändert hat. 2-6 fand ich es alles irre gut. Jetzt tue ich mich natürlich mit den Dingen auch schon wieder ein kleines bisschen schwerer, aber die Zeiten sind ja auch gerade schon dabei, wieder gesellschaftlich sich zu verändern.
Dieses die Welt zu Gast bei Freunden, dieses tolle Gefühl, was Sie alle gerade hier beschrieben haben, wie nachhaltig war das? Was ist davon tatsächlich dann auch noch übergeblieben, direkt nach dem Turnier? Also wie wichtig kann man das dann auch einschätzen dann tatsächlich? Ne? Zum Beispiel gab es, Gerd Thomas, bei Ihnen ganz viele Eintritte, Jungs, die dann plötzlich Fußball spielen wollten und Mädchen oder nicht?
Also das ist der größte Schrecken, den ich jetzt schon habe, was passiert, wenn Deutschland wirklich eine ganz erfolgreiche EM spielt, stehen dann anstatt jetzt 600 Leute, die wir auf der Warteliste haben, vielleicht 900 oder 1600 Leute auf der Warteliste.
Also es gab schon den Run, auch damals 2006.
Eindeutig, ne? Ja. Er ist damals ausgeblieben durch die nicht so erfolgreiche Frauen-WM. Da hatte man sehr stark auf diesen Aspekt gesetzt. Irgendwie, wir werden mindestens ins Halbfinale kommen oder sogar Weltmeisterin werden. Das ist dann schiefgegangen und dieser Boom ist tatsächlich auch ausgeblieben. Aber die Welt zu Gast bei Freunden, das haben wir beim FC Internationale ja jeden Tag. Wir haben über 70 Nationalitäten. Und es gibt bei uns keinen Kodex, den wir niedergeschrieben haben, sondern wir haben einfach so ein Agreement, so ein unausgesprochenes, wie wir miteinander umgehen wollen. Und das war auch so ein bisschen das, was ich 2006 erlebt habe. Man ist einfach höflich miteinander umgegangen. Und wenn jetzt Leute in Berlin, also an der S-Bahn stehen und Menschen, die irgendwo herkommen, helfen, in die richtige Richtung zu fahren, dann sind wir vielleicht auf einem guten Weg. Vielleicht schaffen es dann auch die Busfahrer und die Taxifahrer noch irgendwann. Aber ich will noch mal eine andere Sache sagen. Warum haben wir jetzt schon wieder ein bisschen Sorge? Natürlich, die Europawahlen. Aber wenn man noch mal einen anderen Aspekt nimmt, beim DFB hat sich ja enorm was verändert. Ich weiß, der DFB steht immer in der Kritik und oftmals hat er sich's auch selbst zuzuschreiben. Aber wir haben inzwischen ganz andere Leute beim DFB am Ruder, die viel, viel weltoffener sind. Und ich erhoffe mir einfach, dass wir diese Weltoffenheit, die ich damals so gespürt habe, dass wir die vielleicht auch wieder reinkriegen jetzt.
Wolfgang Menning. Ja, es hat sich schon was getan. Man konnte es sogar messen. Es gibt ein sogenanntes Enholz nennt Nations Brand Index.
Kompliziertes Wort, schwierig so, auszusprechen
und, noch dazu. War damals noch 40 Nationen, da wurden so um die 20.000 Menschen in aller Welt gefragt, wie sie, was für ein Ansehen die Länder haben insgesamt und auch in verschiedenen Kategorien. Und Deutschland war vorher so insgesamt zwischen Platz 4 und 7 schwankend. Und nach der WM praktisch immer auf Platz 2, jetzt in letzter Zeit sogar teilweise auf Platz 1, jetzt im Augenblick wieder durch Japan abgelöst. Und man konnte dann konstant an sehr hoher Position seit der WM 2006. Und auch in den einzelnen Dimensionen, wie zum Beispiel Willkommenskultur, leistungssportliche herausragend und so weiter und so fort, war überall eine eindeutige Verbesserung. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles nicht wahr, aber im Deutschen ist ja Wahrheit und Wahrnehmung auch sehr dicht beieinander. Jedenfalls hat uns das Ausland deutlich positiver wahrgenommen und das auch längere Zeit.
Und ich glaube auch, also wenn ich mal die mit wissenschaftlichen Fakten auch noch mal mit Gefühl unterfüttern darf, ist es, glaube ich, schon so, also um bei dieser Liebesgeschichte zu bleiben, ne? Also wenn wir uns 2006 quasi in uns selbst als neue Gastgeber und so weiter verliebt haben und in eine neue attraktive Art Fußball zu spielen, glaube ich, sind es nochmal total entscheidende Erlebnisse gewesen, dass bei diesen Weltmeisterschaften 2010 und 2014, muss man auch sagen, Weltmeisterschaften haben in der Regel eine größere Leichtigkeit als Europameisterschaften, weil man sich in Europa dann vielleicht doch nicht so viel gönnt und man eben sich auch bei einer Europameisterschaft nicht so leicht in so Überraschungsteams verliebt und denen sein Herz schenkt. Aber dieser Eindruck, dass sich die Gastgebernationen, also Regenbogennationen, Südafrika und auch Brasilien mit seinen als Vielvölkerstadt, dass die sich verliebt haben in unser Team und dass ganz Brasilien im Finale Deutschland die Daumen gedrückt hat, natürlich, es ging auch gegen Argentinien und so weiter. Das ist, glaube ich, so eine Reise, die man überhaupt nicht unterschätzen kann. Zu sagen, dass man erstmal merkt, wir können gute Gastgeber sein, dann steht 2010, nämlich eigentlich erst mit der WM, steht auf einmal ein wirklich diverses Team auf dem Platz, was wirklich die heutige Gesellschaft repräsentiert. Und denen fliegen die Herzen zu in Südafrika und in 2014 holen sie den Titel und werden auch von allen geliebt, auch noch für ihr Verhalten beim 7:1, also nicht zu jubeln und so weiter. Also das war so eine Reise, wo man eigentlich sich, glaube ich, wirklich nachhaltig sehr identifizieren konnte mit dem Fußball, darauf auch stolz sein konnte, wie die sich präsentieren. Und dann gab es irgendwie einen Cut. Also sowohl gesellschaftlich als auch mit der Identifikation, glaube ich, was dieses Team angeht.
Woran lag's?
Ich weiß es nicht genau. Ich finde es sehr interessant, auch weil wir über diese nachhaltigen Effekte reden. Also 2014 haben wir den Titel geholt, 2014 im Winter begann Pegida zu laufen. Und ich finde diese Koinzidenz ja schon Wahnsinn eigentlich. So, dass man merkt, das hält irgendwie nicht besonders lange vor, so ein Gefühl von, wir haben es gemeinsam geschafft und wir sind von allen gemocht worden dabei und so. Vielleicht gibt es in Deutschland halt auch schnell ein Gefühl, dass man sowieso an die Weltspitze gehört, dass es einem zusteht. Aber ich glaube, das ist jetzt, also ich kann darüber nicht gut spekulieren.
Aber Dirk Watzlaff, das war doch eigentlich dann bei der WM genau das, ne? Diese Leichtigkeit, die dann da gekommen ist und die unsere Schwermut dann weggefischt hat. Was hat dazu geführt, dass es irgendwann wieder verloren ging?
Tja, das ist ja jetzt die Versuchung, das fußballerisch und gesellschaftlich getrennt voneinander zu beantworten. Und im Fußballerischen ist das ja interessant, also um noch ganz kurz dabei zu bleiben, wir haben das ja schon etabliert, dass die Spielkultur, und man kann das gerne von mir aus in einem Rückschluss auf eine ganze Landeskultur irgendwie sehen, bis hin zu den Gesichtern der Menschen, die dieses Land dann vertreten, aber auch erstmal die Art und Weise des Auftretens, das sprühte, das hatte Leichtigkeit, das war auch noch ein bisschen wackelig 2006, aber es ging immer weiter und das war ja dann, wenn wir ganz kurz beim Fußball bleiben, 2006 Halbfinale, 2008 Europameisterschaft, Finale, 2010 Halbfinale WM, 2012, da wurden die Deutschen zum ersten Mal grummelig, da hat der Jogi dann das Halbfinale gegen Italien vercoacht, aber es war auch ein Halbfinale, 2014 der Titel und 2016 Halbfinale bei der EM gegen Frankreich, dann hätten sie eigentlich Europameister werden sollen, aber da war es schon ein bisschen schwierig und danach ist es alles kollabiert. Aber natürlich merkte man auch, die Fußballfans wurden auf jeden Fall verwöhnt. Es entstand ja natürlich eine totale Anspruchshaltung. Diese Mannschaft war in der Zeit die erfolgreichste Mannschaft der Welt, wenn man sich das Abschneiden bei großen Turnieren anguckt. Und vielleicht macht das dann einfach auch irgendwas mit einem Publikum und mit einem Land. Ich meine, wenn man verwöhnt wird, ist das ja nie das Beste so für den Charakter. Das sind natürlich so ein bisschen steile Thesen, aber es gibt schon erstaunlich viele Anknüpfungspunkte, finde ich, auf verschiedenen Ebenen. Dennoch, glaube ich, ist keiner von uns so schlau, dass man hätte sagen können, okay, 2018 kippt das dann alles sportlich komplett und bleibt dann auch erstmal am Boden einhergehend dann mit noch ganz anderen Krisen in der Gesellschaft und im Sport.
Genau, diese Verbindung gibt es ja dann ja. Durchaus, ja, diese gesellschaftlichen Parallelentwicklungen. Ich möchte noch an ein Beispiel mal erinnern und fragen, ob einer von Ihnen da eine Erklärung dafür hat, wie es dann auch schiefgehen kann. Frankreich hat ja etwas Ähnliches erlebt wie wir bei der WM 2006, allerdings 1998. Da war das Team Weltmeister, ein sehr bunt gemischtes Team und ganz Frankreich war hinterher nicht mehr nur bleu, sondern sehr, sehr bunt und man lag sich in den Arm, das war ganz toll und hielt eine kurze Weile an und kippte dann kolossal mit auch der Gewalt der gesellschaftlichen Spaltung in Frankreich. Was führt dazu, dass so etwas, so ein Effekt, so eine Euphorie, so ein Wir-Gefühl dann nicht nachhaltig sein kann? Was kann man dazu beitragen, dass es wird?
Naja, wir dürfen uns nicht blenden lassen. Ich erinnere mal an das Spiel gegen Algerien 2014, was im Grunde genommen verloren war und von einem Mann gewonnen wurde. 2002 sind wir Vize-Weltmeister geworden, nicht mit dem attraktivsten Fußball der Welt. Und der arme Oliver Kahn, der diese Mannschaft im Finale, im Spiel gehalten hat, sozusagen im Turnier gehalten hat, patzt dann ausgerechnet im Finale. Das ist Fußball. Und Fußball hat mehr mit Glück zu tun, als man denkt. Ich habe ein Jahr fürs Fußballmuseum gearbeitet und hatte die Aufgabe, unter anderem das Finale 2014 aufzuarbeiten. Habe mir das Spiel mehrfach angesehen. Und Messi hat einen Zentimeter rechts neben den Pfosten geschossen und nicht links neben den Pfosten geschossen. Und das ist der Unterschied gewesen. Manuel Neuer hat für seine Rettungsaktion keine rote Karte und Elfmeter bekommen, sondern man hat es durchgewunken und keiner kann bis heute beantworten, ist das so oder ist das so. Es gibt höchst unterschiedliche Meinungen. Also insofern, ich finde, was interessant ist, ist tatsächlich, was daraus gemacht wird. Der Fußball wird ja schnell überhöht, nicht zuletzt auch von Journalisten, die sich ja auch alle fast nur um Profifußball kümmern und nicht um Amateurfußball, das muss ich auch mal kritisch anmerken.
Ums Rudern auch nicht.
Und beim Rudern genauso, ja, um Rudern kümmern sie sich auch nicht. Und was natürlich Misserfolge dann auslösen können, haben wir zum Beispiel an den armen Elfmeterschützen in England gesehen. Und ich will nicht ausschließen, dass das auch bei uns passieren könnte. Wir müssen so ein bisschen gucken, wie läuft das Turnier. Es gibt ganz, ganz enge Spiele, die gehen mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Und nur weil irgendjemand einen Zentimeter zu weit nach links geschossen hat, ist es dann doch nicht so, dass da irgendwie ein Spiel vercoacht worden ist.
Die Europameisterschaft, unser Thema, die Macht des Fußballs, auch die gesellschaftlichen Auswirkungen und die Frage, ob wir ein Sommermärchen 2024 brauchen, interessiert uns in dieser Runde mit RBB-Sportchef Dirk Walsdorf, mit Fußballfan, Kolumnistin bei Radio 1 und Autorin und Schriftstellerin Dagrun Hinze, mit Wolfgang Mennig, Sportökonom unter anderem, aber auch Sportler, Olympiasieger, ehemaliger, mit Gerd Thomas vom FC Internationale, der Vertreter des Amateurfußballs hier in dieser Runde. Ja, braucht es ein Sommermärchen? 18 Jahre ist das her, dieses Sommermärchen. Was gehört dazu, um ein verändertes Land 18 Jahre später wieder in Ekstase zu bringen, Dagrun Hinze?
Ja, gute Frage. Wenn ich es wüsste, gutes Wetter hilft, attraktiver Fußball hilft, sympathische Menschen helfen auf den Straßen, die freundlich ihren Gästen entgegentreten. Ich würde gerne nochmal, weil ich dieses Thema mit der Frage, wie, was wäre das in Frankreich, weil ich glaube, das war ja nochmal so ein großer Moment, wo man vielleicht wirklich nochmal sehen konnte, was Fußball so bewegen kann, weil ich glaube, zumindest weiß ich das aus Gesprächen mit Französinnen und Franzosen, dass dieses Einheitsgefühl von Black Blanc Beur, also wie dann die Les Bleus genannt wurden, dass das über Jahre dann doch hielt, bis es zu diesen Banlieue-Ausschreitungen kam und Monsieur Sarkozy halt das mit dem Kercher saubern wollte in 2005. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig, Ausnahmezustände, wie solche Rauschhaften Turniere sie auch sind, gerade wenn sie glücklich laufen, es ist einfach wahnsinnig schwer, sie in den Alltag zu überführen. Und der Alltag wäre, das ist ja dann so die Schwarzbrotarbeit, zu sagen, wie geht es mit der Weltoffenheit, wie geht es mit der Toleranz, wie geht es mit dem Einander-Aushalten in den verschiedenen Meinungen und so weiter. Und das ist nichts, was sich im Ausnahmezustand bewältigen lässt, sondern das ist auf die lange Strecke in den Mühen der Täler, geht es da um ganz alltägliches Miteinander. Und ich weiß nicht genau, also das fände ich nochmal interessant, darüber nachzudenken, was man von diesen Ausnahmezuständen, die der Fußball ja bietet im besten Sinne, was man vielleicht mitnehmen könnte, um es dann später in den Alltag einzubauen. Das wäre vielleicht wirklich was, worüber wir alle mal nachdenken könnten.
Mhm. Vereint durch Fußball ist das Motto. Die deutsche Außenministerin Baerbock hat jetzt vor dem Turnier gesagt, vor dem Eröffnungsspiel, es sollte von diesem Spiel eine Friedensbotschaft ausgehen, von dieser Europameisterschaft, ja, in diesen Zeiten der Kriege und der Krisen. Kann man Fußball so überhöhen, Dirk?
Ich habe gerade überlegt, wenn ich Außenministerin wäre, würde ich vielleicht auch sowas sagen, wenn man mich auf Fußball anspricht, weil die Leute jetzt natürlich zu allem gefragt werden, auch wieder von uns Journalisten. Natürlich beim Sport liegt das immer nahe. Ich persönlich finde, dann eignen sich die Olympischen Spiele, die wir dieses Jahr bekommen, für diese Art von Botschaft tatsächlich theoretisch noch besser. Die Olympischen Spiele sind für mich, ich meine, Herr Mennig wird es bezeugen können als Olympiasieger, wie ein Kollege von uns, Jens-Georg Rieck, immer sagt, die beste Idee der Welt, weil es nämlich tatsächlich alle Völker zusammenbringt in einer gemeinsamen Sache, die viel Freude macht. Das ist bei den Fußball-Europameisterschaften ein etwas exklusiverer Kreis, aber natürlich kann man da Sachen vorleben, von wegen Gemeinschaft und Akzeptanz. Und natürlich wird es bei dieser Fußball-EM ganz besondere Momente geben, wenn die Mannschaft der Ukraine hier spielt. Das ist auch klar und das ist aus meiner Sicht auch sehr richtig so. Und es wäre auch eine unterlassene Chance, das nicht in irgendeiner Form zu würdigen. Da ist dann der Schritt zur Inszenierung und Instrumentalisierung immer nicht weit. Aber ich finde trotzdem, man sollte nicht so tun, als wenn die Ukraine hier aufläuft, dass das dann alles völlig normal wäre. Das ist was, was Fußball auch leisten kann, was vielleicht dann auch die Fans in den entsprechenden Stadien leisten können. Aber es gibt immer Überhöhungsszenarien. Und vorhin wurde ganz kurz nochmal der Vergleich oder der Rückgriff auf die Fußball-WM in Katar und das Verhalten der deutschen Mannschaft dort hier angeführt, wo aus Deutschland ein enormer Druck auf diese Fußballmannschaft ausgeübt wurde, dass sie sich positionieren müssten aufgrund der Menschenrechtssituation in Katar. Und die deutsche Mannschaft hat dann ein bisschen was versucht im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ich war damals mit vor Ort. Ich war da nie so streng wie viele Beobachter in Deutschland, weil ich mir immer überlegt habe, was würde ich denn machen als Sportler und so. Und dann haben die das Pech gehabt, dass die das sportlich überhaupt nicht untermauern konnten, was sie versucht haben, gesellschaftlich zu machen. Dann wurden sie da ein bisschen lächerlich gemacht. Das ist ein Beispiel, wie es mal so richtig schief gehen kann. Und trotzdem finde ich das in Ordnung, wenn Fußballmannschaften und Fußballfans immer wieder versuchen, mal ein Zeichen zu setzen. Manchmal sind es dann halt die kleinen Sachen, die richtig gut funktionieren. Fußball-WM 2021, Deutschland gegen Ungarn wieder, Gruppenspiel in München. Leon Goretzka, der jetzt nicht dabei ist, der aber ein kluger, vielleicht nicht ganz einfacher Fußballer ist, aber ein kluger Kopf, der ist einfach schlau. Der schießt ein Tor gegen Ungarn und kennt die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen in diesem Land und rennt auf die Kurve der Ungarn zu und macht einfach nur ein Herz mit seinen Händen. Das hat super funktioniert. Aber das hätte ich vorher auch nicht so voraussagen können.
Aber der Druck jetzt ist ja auch groß, also vielleicht nicht sich zu positionieren, aber es gab ja eine Umfrage, die jetzt für viel Diskussion gesorgt hat im Vorfeld von Infratest DIMAP im Auftrag der ARD. Viel diskutiert die Ansichten zum multikulturellen Fußballteam. Sie kennen am Tisch sicherlich alle diese Umfrageergebnisse. Da sagen dann doch 66% immerhin, dass sie es gut finden, dass in der deutschen Mannschaft mittlerweile viele Fußballer mit Migrationshintergrund spielen. Aber es sagen dann eben auch 21%, ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Und der derzeitige Kapitän mit türkischen Wurzeln finden 17% schade, dass das so ist und der Kapitän ist. Es wurde oft darüber diskutiert, über den Sinn und Unsinn dieser Umfrage überhaupt. Aber es heißt ja immer, und Dagmar Hinze, Sie sagen, glaube ich auch, der Fußball und die Mannschaft ist der Spiegel unserer Gesellschaft. Das, was wir denn da sehen. Das, die Umfrage sagt das jetzt nicht unbedingt, oder?
Ja, wieso? Also ich finde es ehrlich gesagt, wir sollten mal aufhören, immer wieder diesen Kram zu reproduzieren, weil mir das wirklich auf die Nerven geht. Also ich finde schon, auch gerade im Bereich von Medien wissen wir, was Framing ist. Deswegen wissen wir auch, wie so eine Umfrage funktioniert. Das eine ist, dass es jetzt auch nach den Ergebnissen der Europawahl nicht besonders überraschen kann, dass eine Minderheit im Land so denkt. Aber man muss den Leuten das nicht nur in den Mund legen und ins Gehirn pflanzen. Also das ist tatsächlich, finde ich, extrem ärgerlich und zwar völlig unabhängig, in welchem Kontext diese Umfrage stattgefunden hat. Aber ja, klar, natürlich ist eine Nationalmannschaft, wenn es gut läuft, und wenn es gut gemacht ist, ist es ein Spiegel von einer aktuellen Gesellschaft. Und es ist ja, also ich persönlich glaube ja schon, also ich glaube halt schon, dass sich Fortschritt nicht aufhalten lässt. Ich glaube nur, dass Fortschritt zu extremen Widerstandskräften führt und dass es immer wieder so Pendelbewegungen gibt. Und natürlich ist es vielleicht für viele Menschen auch schmerzhaft mit anzusehen, dass sich die Welt verändert und dass sich Gesellschaft verändert und dass da jetzt ein Ilkay Gündoğan die Kapitänsbinde trägt. Aber dem ist nicht mit solchen Umfragen beizukommen, sondern dem ist, glaube ich, wirklich nur mit selbst Verständlichkeit beizukommen und mit einer kontinuierlichen Repräsentation und Präsenz.
Aber Gerd Thomas, Sie sind jetzt ja Vorsitzender eines Clubs, der das schon im Namen trägt, FC Internationale, also ganz viele verschiedene Kulturen und Herkünfte vereint in einem Fußballverein. Sie merken das nicht, dass diese Umfrage in irgendeiner Weise Realität ist und auch dort besteht.
Ich bin seit 20 Jahren oder 21 Jahren auf Berliner Fußballplätzen unterwegs und es gibt bessere Zeiten und nicht so gute Zeiten. Im Moment habe ich den Eindruck, dass die Zeiten wieder eher etwas schlechter werden. Spiegelbild der Gesellschaft. Es hat immer Rassismus auf dem Fußballplatz gegeben, immer Antisemitismus. Natürlich, die Erwartungshaltung, nicht zuletzt von Journalisten, ist immer groß, dass auch irgendetwas passiert. Was ist mir in den letzten Wochen und Monaten als häufigste Frage gestellt worden? Wie ist denn das eigentlich zwischen den Palästinensern und den Israelis auf dem Fußballplatz? Knallt das da nicht? Erstens spielen da keine Palästinenser und Israelis, sondern da spielen irgendwie Berliner jüdischen Glaubens gegen andere Berliner. Es ist halt auch immer so ein bisschen die Lust an der Eskalation. Und ich kann einfach nur sagen, man muss sich Mühe geben, so wie man sich eigentlich überall im Leben Mühe geben muss, respektvoll miteinander umzugehen. Das hat auch nichts mit Hautfarbe oder mit Konfession oder ähnlichen Dingen zu tun. Letztlich geht es immer ein bisschen darum, auch zu sagen, ich erwarte von Leuten, dass sie so mit mir umgehen, wie ich das möchte. Aber es ist eben auch keine Einbahnstraße. Das gilt auch genauso gut andersrum.
Wolfgang Mennig.
Ja, also man muss sich vielleicht auch nochmal in Erinnerung rufen, eine Nationalmannschaft, das sollen einfach nur die Besten sein, die man zur Verfügung hat in einer Nation. Und zwar ganz egal, wie sie aussehen oder wo sie herkommen, solange sie diese Nationalität haben. Und ich glaube, das ist letztlich auch allen wichtig, auch die, die da jetzt so eine Minderheitenmeinung hatten. Auch denen ist es, glaube ich, wichtiger, wir hätten einen hervorragenden Torschützen oder Torwart. Und ob er dann dunkle Haare hat oder nicht, ist egal. Ja, das ist das eine. Das andere, was natürlich durch solche Veranstaltungen immer wieder deutlich wird, dass andere, die vielleicht anders aussehen, auch hervorragend Fußball spielen können. Also die Thematik, die wir vorhin hatten, dass nach 2014 das mit Deutschland deutlich nachließ, war ja auch, wie immer, im Sport was Relatives. Es waren auf einmal die Spanier da, die einen völlig, aus meiner laienhafter Sicht, einen völlig anderen Fußball spielten, viel mehr Pressing, den Fußball wirklich auch revolutionierten, mit denen die Deutschen erst nicht so mitgehalten haben. Dann kamen dummerweise auch noch die Franzosen, die so ein ähnliches Spiel spielten, Italiener auch mal. Und das Sport ist eine relative Leistung. Und wir alle, unsere Nationalmannschaft, aber auch wir, werden sehen, dass andere, auch wenn sie anders aussehen, verdammt gut Fußball spielen können. Und damit hat man eigentlich automatisch, ich sag mal, einen gewissen Beitrag geleistet, sagen wir, für mehr Verständnis oder auch mehr Toleranz oder vielleicht auch mehr Respekt vor den anderen. Ne?
Aber die Frage ist ja, wie wirkt das dann auch wieder in die Gesellschaft dann zurück, ne? Wenn man das dann sieht, ja? Und das ist ja die Frage, wir sehen jetzt diese Europawahl, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, wo dann schon die meisten Wähler angegeben haben, die im rechten Rand gewählt haben, ja? Thema Migration, das ist ein großes Thema, also da schwingt dann auch immer wieder ein bisschen Fremdenfeindlichkeit mit. Und ich wiederhole nochmal meine Frage, Dagrun Hinze, wäre die Europawahl vielleicht zu einem anderen Ergebnis gekommen, wenn die EM vorher stattgefunden hätte?
Ach, das ist Spekulation. Also, ja, das ist reine Spekulation. Deswegen, also, ist ein
aber
bisschen,
die Kraft aber, des Fußballs können wir darüber
ja,
besprechen.
Ja, die Kraft des Fußballs kann man darüber besprechen. Ich glaube, da bin ich nicht utopisch genug, um zu glauben, dass ein Sportereignis so schön es dann auch wäre. Also es hätte schon sehr märchenhaft verlaufen müssen, damit das irgendwas gemacht hätte an den Wahlergebnissen. Weiß ich nicht, dazu habe ich nicht wirklich eine Idee, muss ich sagen.
Ich glaube aber, wenn ein Kapitän einer deutschen Nationalmannschaft, der Ilkay Gündoğan heißt, am Ende im Berliner Olympiastadion einen EM-Pokal in die Höhe hält, dass das schon ein beachtliches Bild mit einer beachtlichen Strahlkraft wäre und natürlich nicht alle Menschen, die bei der Europawahl jetzt am ganz rechten Rand gewählt haben und das manche ja wahrscheinlich aus Verzweiflung, aber andere als Widerspiegelung von sehr harten Ressentiments tun, bekehren könnte. Aber trotzdem, ich glaube, den Punkt hatten wir, so fair können wir sein, dass natürlich eine, sage ich mal salopp, Multikulti-Truppe, die für ein Land spielt, in dieses Land irgendwie eine positive Abstrahlung hat und sicherlich nicht bei allen, aber bei manchen, die vielleicht ein bisschen gezweifelt haben. Übrigens vielleicht auch bei Älteren, die sich einfach an die Veränderung der Gesellschaft in einem anderen Tempo gewöhnen, als das Jüngeren manchmal gelingt. Ja, hervorruft zu sagen, guck mal, stimmt, das ist alles Deutschland oder wir hatten das Beispiel Frankreich, das ist alles Frankreich. Und lustigerweise ist das in Frankreich ja auch alles implodiert, als die Mannschaft schlecht wurde. Wenn ich es nicht ganz falsch im Kopf habe, sind die 2004 bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden. Ich glaube, das war das Jahr, in dem das da alles dann auch so krachend ging. Aber deswegen ein Potenzial, Sandra, weil du das fragst, wäre in jedem Falle da. Aber ein Allheilmittel wäre auch eine fantastische Fußball-Europameisterschaft nicht.
Aber das kann ja nicht nachhaltig sein, wenn wir uns immer an den Erfolgen der Nationalmannschaft orientieren. Weil wir wollen ja nicht, dass 11-mal hintereinander dieselbe Nationalmannschaft ein Turnier gewinnt. Das wollen
doch.
Wir Bundesliga. Nein, ich möchte das nicht. Und ich würde mal einen Perspektivwechsel vornehmen. Und was kann denn die Kraft des Fußballs tatsächlich verstetigen? Das wären zum Beispiel bessere Sportanlagen im Breitensportbereich. Wenn Sie sehen, was dort los ist, Sie wollen unter einige Duschen, wollen Sie sich nicht stellen, weil Sie nicht wissen, was da oben rauskommt. Auf vielen Kunstrasenplätzen wollen Sie nicht spielen, weil Sie nicht wissen, ob Sie hinterher nicht im Krankenhaus landen, weil Sie irgendwie in Löcher getreten sind oder ähnliche Geschichten. Und das ist etwas, wo ich finde, so natürlich helfen große internationale Turniere für die Aufmerksamkeit und sie können auch sicherlich ein bisschen was auslösen. Aber nachhaltig können wir die Bedingungen dann verändern und die Kraft des Fußballs einsetzen, wenn die Politik endlich versteht, dass Sport, und da geht es nicht nur um den Fußball, da geht es auch um Rudern oder um Tennis oder um Bodenturnen, dass Sport einfach ein unglaublich gutes Mittel sein kann, um die Gesellschaft solidarischer zu machen, um natürlich auch Bewegungsdefizite, also um einfach mal aus Sicht der Krankenkassen zu kommen, wettzumachen. Und da könnte man ganz, ganz viele Dinge aufzählen. Und ich frage mich immer, warum wir es nicht schaffen, zum Beispiel auch mehr Nationalspieler oder mehr Profivereine dazu zu kriegen, zu sagen, hey, lass uns doch diese ganze Kraft, diese Innovation wirklich irgendwie hochholen, was da alles zu holen ist und was können wir alles machen. Niemand kommt auf die Idee, einen Sozialarbeiter in einen Fußballverein wie den FC Internationale zu tun, obwohl wir 850 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben. Aber in einem Jugendzentrum, wo vielleicht am Tag 10 Jugendliche kommen, sitzen 3 Sozialarbeiter. Also da brauchen wir einfach auch mal eine Veränderung im Denken.
Wolfgang Mennig, Sie haben versucht, diese Chancen und das, was übrig blieb, was dann in die Wirtschaft und auch in die Stadien dieser Stadt floss, mal zu beziffern. Und können Sie sagen, da passiert dann etwas nach so einem großen Turnier?
Ja, aber das ist jetzt wirklich eine ganz andere Ebene nochmal. Ich fiebere jetzt, wie das die nächsten Wochen sein wird und ich freue mich sehr drauf. Und ich befürworte das, dass wir uns um mehr solche Events bewerben, auch mit öffentlichen Geldern. Ja, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, es wäre toll, wenn wir das in Deutschland hätten. Aber man muss wirklich mit den richtigen Argumenten kämpfen. Und die Argumente sind die, die wir bisher besprochen haben. Gastgeber sein in der Welt, gut sich darstellen, hier Erlebnisnutzen haben, sich freuen und so weiter und so fort. Geld verdienen tut man damit nicht. Und das ist eine Erfahrung, die nicht nur wir Deutschen machen, sondern die überall in der Welt gemacht werden. Das wird immer vorher behauptet. Da gibt es immer Studien von Institutionen, die natürlich auch irgendwie Gehör haben wollen, die dann hunderttausend zusätzliche Übernachtungen prognostizieren und Einkommenseffekte und Beschäftigungseffekte und Steuermehreinnahmen. Und wenn man das im Nachhinein mit harten Daten sich anguckt, ja, die Zeitreihen sind ja dann irgendwann verfügbar, dann ist praktisch immer und ausnahmslos das Ergebnis, dass es keine, Statistiker sagen, signifikanten, also vielleicht ein bisschen übersetzt, spürbaren Effekte gibt. Man sollte sowas nicht machen, weil man damit Geld verdient. Ja? Es ist nicht die Legitimation und ich werde dazu viel gefragt, was haben wir denn davon? Und sage ich immer, na so ist die Fragestellung falsch. Ja, wir verdienen daran kein Geld und trotzdem ist das sinnvoll. Wir haben auch Opernhäuser und Theaterhäuser, obwohl wir damit Geld ausgeben staatliches und trotzdem stellt das keiner in Frage, weil das wichtig ist. Es ist ein wichtiges Mosaikstein in unserer Gesellschaft, auch wenn nur eine Minderheit in die Oper geht. Und so, wir zahlen für die verschiedensten Dinge aus guten Gründen öffentliche Gelder und das ist auch hier im Fall von solchen großen Sportveranstaltungen nicht falsch angelegtes Geld.
Richtig angelegtes Geld. Reden wir trotzdem noch mal am Ende über die Grenzen, was denn so eine Fußball-EM, was Fußball dann überhaupt bewirken kann. So ein paar Sachen haben wir schon gehört. Geld verdienen kann man also nicht. Aber es gibt ja auch noch eine andere Seite vom Fußball. Ich komme noch mal auf die Friedensbotschaft zurück, die die Außenministerin gerne gesendet haben möchte. Es gibt dann ja aber auch die grölenden Fans mit den ekligen Fanrufen. Es gibt Gewalt gegen Schiedsrichter, sehen wir auch ganz aktuell. Es gibt komische Umfrageergebnisse, gegnerische Fans, Korruptionsvorwürfe bei den großen Sportfunktionären. Also es gibt eine ganze Liste von auch unschönen Dingen und Seiten vom Fußball, auch einer Fußball-EM. Warum, Dirk, tut es trotzdem keinen Abbruch der Begeisterung?
Weil das, was die meisten sehen, mitkriegen, sehen wollen, ja eben nicht diese negativen Randerscheinungen sind, die dann gelegentlich mal sehr hochgespült werden, sondern die meisten, das merken wir Sportjournalisten übrigens auch, wenn wir große Fußballspiele übertragen, wann geht denn die Quote so richtig hoch mit dem Anpfiff? Und wann geht die Quote spürbar runter? Das tut mir leid für Basti Schweinsteiger und die anderen tollen ARD-Experten, mit denen wir sehr gerne arbeiten, mit dem Abpfiff. Mhm. Und entscheidend sind für die Zuschauerinnen und Zuschauer und auch für die Fans, glaube ich, erstmal die 90 oder heutzutage auch gerne mal 100 Minuten und wenn es richtig gut läuft, dann auch noch Verlängerungen und Elfmeterschießen. Und da verdichtet es sich dann eben doch auf den Sport. Und das ist ja auch ein kleines bisschen tröstlich und heilsam, weil man den ganzen anderen Kladderadatsch dann auch mal ausblenden kann. Es gibt natürlich Menschen, die werfen das auch bestimmten Journalisten sehr gerne vor, weil sie sagen, ihr dürft das eine doch nicht ohne das andere betrachten. Das ist ein Konflikt, in dem wir uns bewegen, der aber auch bei einer Fußball-EM am Ende nicht ganz so stark ist wie bei einer WM in Katar oder wie bei Olympischen Spielen zuletzt in China. Ja, Mensch, da habe ich doch kaum noch über Sport geredet, sondern vor allem über Politik und womit mit Recht. Aber hier fühle ich mich auch als jemand, der eine Sportredaktion in der Finalstadt leitet, ganz okay damit, wenn wir sagen, komm, wir machen auch ein bisschen echten Sportjournalismus, weil bei so einem Turnier und mit Verlaub dann auch in so einem Land, da geht das schon.
Was mir immer so ein bisschen zu kurz kommt, ist nämlich noch die Geschichte, es ist jetzt das letzte Turnier auf 10 Jahre, was in einem einzigen Gastgeberland stattfindet. Ne? Wir haben dann 2034 mit 99%iger Wahrscheinlichkeit eine WM in Saudi-Arabien. Das ist dann das nächste Mal, dass ein einziges Gastgeberland am Start ist. Mal abgesehen davon, dass ich absolut der Überzeugung bin, angesichts all der Krisen dieser Welt, darf man sich in ein paar Wochen auch mal eine Pause von diesen Krisen nehmen und sich einfach nur freuen, wenn im besten Fall die deutsche Nationalmannschaft gut spielt und es einfach ein schönes Turnier wird. Das finde ich völlig klar. Und dann dürfen wir über all die ganzen Details und Nerd-Sachen diskutieren, die halt dann so ein Turnier halt auch mit sich bringt. Und das wird super. Darauf freue ich mich schon. Und ich finde, wir müssen uns dieses Privilegs bewusst sein, Gastgeber zu sein jetzt, also auch nachdem diese letzte dezentrale EM ja auch, finde ich, theoretisch vielleicht eine gute Idee war, praktisch total blöd. Und dass wir jetzt einfach nochmal die Chance haben, auch das auszudrücken, was eben die Kultur eines internationalen Turniers ausmacht, nämlich dass es eine Gastgebernation gibt, die Menschen empfängt, dass sich Menschen für längere Zeit an diesem Ort aufhalten, dort rumreisen, ins Gespräch kommen mit den Einheimischen, vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen von der Kultur und so weiter. Das ist der Reiz und der Zauber von internationalen Turnieren und das werden wir einfach 10 Jahre lang jetzt nicht mehr haben.
Glauben Sie, Herr Thomas, dass es Grenzen gibt beim Fußball, auch da integrierend zu wirken?
Ja, natürlich gibt es Grenzen, aber wir müssen das ja probieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn eine große Friedensbotschaft von diesem Turnier ausgehen würde, wenn die große Weltsolidarität auf einmal ausbrechen würde. Ich bin aber auch so realistisch, dass wir jetzt diese 4 Wochen werden Gianni Infantino nicht zu einem lupenreinen Demokraten werden lassen zum Beispiel. Wir werden auch die Kommerzialisierung des Fußballs, die werden wir auch nicht stoppen und wir können trotzdem ein ganz tolles Fußballfest feiern. Und ich fand das eben schon passend zusammengefasst, was so ein Turnier tatsächlich leisten kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass es dazu da sein soll, dass wir einfach mal 4 Wochen die Krisen in dieser Welt vergessen. Also das wäre mir dann doch einer zu viel. Es fallen weiterhin den Menschen in der Ukraine Bomben auf den Kopf. Es hungern weiterhin Menschen in Afrika oder an anderen Stellen. Es flüchten überall Leute. Trotzdem tut es sicherlich ganz gut, wenn so ein bisschen Euphorie auch mal ausbricht bei den Leuten. Und ja, natürlich sollen internationale Turniere auch einen integrativen Charakter haben. Das ist auf jeden Fall erstrebenswert. Und wie gesagt, man muss da auch ein bisschen was für tun, aber man kriegt das hin.
Und ich glaube halt auch, dass Fußball, also das ist ja, finde ich, das, was mich auch immer noch daran hält. Ich glaube, Fußball ist als sozialer Kitt überhaupt nicht zu unterschätzen. Also sozusagen die Möglichkeit, mit Menschen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt zum Abendessen einladen würde, ins Gespräch zu kommen über Fußball und vielleicht auch eben im Rahmen eines solchen Turniers über aktuelle Ereignisse und so weiter. Das ist schon was, das ist was Kleines, aber es kann zumindest die Gesprächsfähigkeit innerhalb einer Gesellschaft auf jeden Fall befördern.
Da müssen wir zum Schluss jetzt aber auch darauf blicken, wie dieses Turnier denn jetzt ausgeht. Wir haben jetzt alle festgestellt, sportlicher Erfolg gehört unbedingt dazu, wenn wir ein Sommermärchen brauchen. Und deswegen soll es am Ende dann auch noch einen sportlichen Tipp geben. Also wir haben jetzt ja leider noch nicht bei dieser Aufzeichnung der Forumsendung gesehen, wie die deutsche Mannschaft spielt. Wir wissen, das erste Tor der Deutschen ist dann doch relativ wichtig aus der WM 2006 für den weiteren Verlauf und die Euphorie. Aber Dagrun Hinze, wer glauben Sie, macht das Rennen?
Wer Europameister wird?
Ja, der EM-Tipp.
England.
Oh.
Also, wenn Sie mich so fragen, also ich finde, wenn wir ins Halbfinale kommen, finde ich super. Bin ich schon total froh, ehrlich gesagt.
Dirk?
Das mit England war jetzt tatsächlich das. Ich habe mich auf die Frage insofern vorbereitet, als ich dachte, jetzt fragt sie bestimmt gleich, wer Europameister wird. Und du hast nicht drüber nachgedacht, du Trottel. Und dann dachte ich, eigentlich wäre England einfach mal dran, weil die sind jetzt, um das kurz zu sagen, an dem Punkt, an dem wir in Anführungszeichen 2014 waren. Die müssen jetzt wirklich mal, sonst vergeben die eine Riesenchance. Aber weil Dagrun Hinze jetzt schon England sagte, sage ich dann mal Frankreich, was übrigens Mini-Korrektur 2002 bei der WM nach der Vorrunde ausgeschieden ist und 2004 für die Statistik-Nerds bei der EM immerhin noch das Viertelfinale geschafft hat. Also ich glaube Frankreich aus dem Grund, wenn diese Mannschaft auf jeder Position das volle Potenzial abschöpft, dann sind sie nicht zu schlagen. Sie haben nur im Moment ein paar Schwierigkeiten, das an jedem Mannschaftsteil hinzukriegen.
Wolfgang Mennig?
Tja, ich bin wahrscheinlich der, der am wenigsten Ahnung hat. Ich mache es ganz einfach. Wenn wir in unserer Mannschaft einen richtigen Torschützen entwickeln, das ist so meine Kurzdiagnose, warum wir in den letzten Jahren nicht mehr so erfolgreich sind. Es fehlt einfach ein Ronaldo oder Messi in besten Jahren. Ja, den haben wir einfach nicht entwickeln können, bei allem Respekt vor beispielsweise Müller. Aber der fehlt uns. Und wenn wir den entwickeln, dann ist wirklich aus meiner naiven Sicht alles möglich. Die Unterstützung der Mannschaft, der Zuschauerränge wird da sein und dann wird auch die Begeisterung groß sein. Dann können wir das packen.
Herr Thomas.
Frankreich wäre logisch, wenn wir uns den Kader angucken. England wäre wünschenswert. England als Europameister mit dann einer neuen Regierung wäre ein Traum. Aber es wird Spanien werden.
4 Wochen EM liegen jetzt vor uns. Mit ungewissem Ausgang, ein Sommermärchen 2024 wünschen wir uns sicher alle ein bisschen. Ich bedanke mich sehr in dieser Runde. Dirk Walsdorf, der Sportchef des RBB, Dagrun Hinze, Schriftstellerin und Fußballkommentatorin, Gerd Thomas vom FC Internationale aus Berlin-Schöneberg und Wolfgang Mennig, Ökonom und Sportler und auch Fußballfan, wie wir gehört haben. Vielen Dank. Mein Name ist Sandra Schwarte. Das war das RBB 24 Inforadio Forum.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.